Ja, bei mir ist das so wie fast in jedem Gottesdienst, wenn die Langhaarigen die Bühne verlassen, kommt der Kurzhaarige nach vorne. Das ist immer so. Schönen Dank für die Lieder, die ihr gesungen habt. Ich selber wäre auch mal ganz knapp in einen Chor gekommen, möchte ich kurz erzählen. Ich habe Bibelschule Brake gemacht von 2008 bis zum Jahre 2011. Und dann gibt es auch einen ganz, ganz großen Chor. Und jeder Schüler, der dort anfängt, der muss zum Musiklehrer vorsingen. Und so kam ich dann auch ins Büro. Und hab mir ein Lied vorher ausgesucht. Es war dann Zünde an dein Feuer. Ich habe das gesungen. Gezündet hat das nicht. Und am Ende sagte er so zu mir, jeder hat so seine Talente. Und ich habe das dann auch verstanden. Und ich durfte dann Ordnerdienst machen. War richtig gut. Der Chor stand immer im Rampenlicht bei schönstem Wetter, aber am Schwitzen. Und ich war draußen, habe die Autos eingewiesen. So hat jeder seinen Platz auf dieser Welt gefunden. Und ich bin dann durch ein Praktikum zum Missionswerk gekommen, wo ich jetzt bin. Und deswegen, ich möchte auch noch kurz einiges zu mir sagen, weil wir werden ja im November eine Evangelisation miteinander machen. Und deswegen ist es immer ganz, ganz gut, wenn man vorher den Redner kennenlernt und wenn der Redner auch vorher die Gemeinde ein Stück weit kennenlernt. Und dieses Wochenende soll einfach dazu dienen, dass ich euch kennenlernen darf und dass ihr mich ein Stück weit kennenlernen dürft. Ich heiße Christian Kutsch, bin mittlerweile 43 Jahre alt oder jung, je nachdem, aber nur noch bis zum 18. August, dann sind es 44. Ich bin seit dem Jahre 2019 verheiratet mit meiner Frau Lydia und unseren beiden Söhnen, die begleiten uns auch immer zum Dienst. Der eine wird im Januar 4, der andere ist knapp 9 Monate, die sind dann da immer dabei. Ich komme aus Espelkamp, bin dort in dieser Stadt geboren und aufgewachsen. Ich weiß nicht, wer diese Stadt kennt oder zumindest vom Hörensagen. Und wenn man in Espelkamp geboren wird und aufwächst, dann ist das so, dass man russlanddeutschen Hintergrund hat. Das war bei mir dann nicht anders, habe ich auch. Ich habe die Sprache leider verlernt, weil die Integration bei mir so erfolgreich war. Aber es gibt einen Satz, den kann ich noch und der heißt Jablocha Panimaya Paduski. Habt ihr verstanden? Okay, einige. Bei einigen war die Integration noch nicht ganz so gut. Ja, schön. Und ich bin kein Kind gläubiger Eltern, aber ich bin ein Kind gläubiger Großeltern. Und die haben einen ganz wichtigen Dienst für mich gemacht. Die haben ganz viel für mich gebetet. Und wenn hier Großeltern unter uns sitzen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Dienst, den ihr tun müsst unbedingt, weil Gott kann gewaltig Gebete erhören. Und so kam es bei mir auch. Im Alter von 17 Jahren habe ich aus Interesse mal zur Bibel gegriffen. Die stand bei mir im Bücherregal. Und ich wollte unbedingt mal wissen, was hinten drin steht. Am Anfang hat Gott die Welt geschaffen, das kennt man ja. Es gab so einige Geschichten von Abraham, von David, irgendwas mit einer Arche Noah. Also aus der Kindheit wusste ich das noch irgendwie von meinen Großeltern. Und dann hatte mich mal interessiert, was eigentlich hinten drin steht in der Bibel. Dann habe ich zur Bibel gegriffen, im Alter von 17 Jahren, ganz bewusst. Habe dann von hinten angefangen zu lesen in der Offenbarung. Es gibt bessere Stellen, wo man anfangen kann, die Bibel zu lesen. Aber ich fand das ziemlich interessant. Ich habe das dann auch so geglaubt. Und durch dieses Bibellesen wurde wirklich ein starkes Interesse in mir geweckt, einfach weiter zu forschen. Das habe ich dann gemacht. Und ich habe sie dann 4 Jahre lang jeden Tag gelesen und bin innerhalb von 4 Jahren, ich glaube 5-mal habe ich sie durchgelesen und ich war noch gar nicht bekehrt. Das kam dann an einen ganz besonderen Tag, wo Gott mich wirklich durch seinen Geist überführt hat, wo ich das mal wirklich mit dem Kreuz verstanden habe und dann durfte ich Buße tun. Das war im Jahre 2001, kurz vor meinem 21. Geburtstag. Und dann habe ich mir sehr früh die Frage gestellt, was Gott eigentlich mit mir vorhat. Wir haben ja gerade in einem Lied gehört, er hat mich für sich geschaffen. So wurde das da gesungen und dann wusste ich, das hat Gott auch mit mir gemacht. Aber was hat er eigentlich mit mir vor? Und dann habe ich ziemlich angefangen zu beten, dass er mich an diesen Platz bringt, den er für mich bestimmt hat. Aber es kam zu einigen Turbulenzen in meinem Leben. Ich habe gemerkt, der schmale Weg ist wirklich schmal. Das Kreuz ist manchmal schwer, der Kampf des Glaubens manchmal unangenehm. Und ich habe dann versucht, so ein bisschen so den Weg breiter zu machen, das Kreuz leichter zu machen. Musste nach 7 Jahren feststellen, dass das nicht funktioniert. Und Gott hat Gnade geschenkt, er hat wirklich in Treue mich geleitet, hat große Langmut an mir erwiesen, große Gnade, viel Liebe, viel Geduld. Und so kam es dann, dass ich im Jahre 2008 zur Bibelschule gegangen bin. Mit dem Ziel, dass es danach für mich weitergeht, ganz klar. Und ich habe dann 3 Jahre diese Bibelschule gemacht und durch die Bibelschule habe ich ein Praktikum am Missionswerk gemacht, dort, wo ich jetzt seit dem Jahre 2011 arbeite. Das ist das Missionswerk Bruderhand. Es wurde vor über 60 Jahren von Wilhelm Pals gegründet. Einige kennen ihn vielleicht. Und die Hauptaufgabe, die wir als Missionswerk haben, ist Evangelisation. Wir haben eine enge Zusammenarbeit auch mit Werner Gitz, mit Beat Abri, wer den vielleicht auch kennt. Und fast alle Traktate von Werner Gitz, die ihr mal in der Hand hattet, egal welche Sprache, die kommen zu 99% von unserem Missionswerk, vom kleinen Wienhausen. Also weltweit werden die dann rausgeschickt. Und das ist das Werk, an dem ich arbeite seit dem Jahre 2011. Und meine Aufgabe besteht darin, unterwegs zu sein, die frohe Botschaft zu predigen. Ich darf viel im Ausland sein. Ich werde dieses Jahr wieder nach Bolivien. Ich war schon einige Mal in Paraguay. Ich war schon Schweiz, Österreich. Ich weiß nicht, ob das Ausland ist, aber nehmen wir mal einfach mal so hin. Ukraine durfte ich auch schon mal gewesen sein. Kirgisistan war ich mal. Also man ist schon immer viel unterwegs. Und jetzt darf ich tatsächlich in Bonn sein, in der ehemaligen Hauptstadt Deutschlands. Das ist auch super. Und ich freue mich sehr, gemeinsam mit euch die Evangelisation im November machen zu dürfen. Und bin sehr gespannt darauf. Das fängt hier an mit einem Ehebankettabend. Habe ich noch nie gehabt. Aber ist gut, wenn man mit dem Thema Liebe, Bündnisse, wenn man so eine Evangelisation anfängt. Bin sehr gespannt, wie diese Tage werden. Ja, ich habe gedacht, was kann man so predigen? Ich glaube, wenn ich so durch die Bank rein durchgehe und mal jeden fragen würde, der sich bekehrt hat, der so mal angefangen hat, wirklich bewusst ein Leben mit Jesus zu führen, wenn ich dich mal fragen würde, wie war das eigentlich so? War das dann gut? War das alles einfach? Auch nie gesündigt und nie durch ein tiefes Tal gegangen und immer auf Wolke 7 geschwebt und eigentlich seit der Bekehrung kam ein Engel, der hat dich auf dem roten Teppich Richtung himmlische Kana angeführt. Und ich denke, die meisten würden sagen, nee, das war eher nicht so. Es gibt manchmal im Leben bei uns Kinder Gottes tiefe Täler, durch die wir müssen. Manchmal, so war es bei mir, sind wir selber dran schuld, aber manchmal ist es auch so, da folgt man treu dem Herrn und auf einmal gibt es so Dinge, wo man sich fragt, Herr, warum lässt du das eigentlich zu? Das haben wir gerade in dem Lied auch gesungen und dann ist es immer sehr gut, wenn wir in die Bibel hineinschauen und zwar aus dem Grund, die Bibel ist kein Märchenbuch. Das heißt, alles, was darin geschrieben steht, das ist auch wirklich eines Tages passiert. Und die Menschen, die Dinge mit Gott erlebt haben, die haben an denselben Gott geglaubt, an den wir heute glauben, zu dem wir heute Lieder gesungen haben, zu dem wir auch heute gebetet haben. Und deswegen ist es ganz wunderbar zu gucken, was für Wege, was für Pläne hat Gott mit den Menschen damals gemacht? Kann es vielleicht sein, dass es mit uns genauso ist, weil Gott sich ja vom Charakter und Wesen überhaupt nicht ändert? Und ich möchte heute mal gemeinsam mit euch eine Person anschauen, die musste eigentlich durch ein tiefes Tal. Und diese Person hätte sehr oft die Möglichkeit gehabt, Gottes Weg in Frage zu stellen. Er hätte sehr oft die Frage stellen können, Gott, warum lässt du das eigentlich zu? Er hat einiges durchmachen müssen im Leben und wenn wir als Kinder Gottes im Leben einiges durchmachen müssen, dann bestehen immer fast zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden im Glauben und Vertrauen an Gott gestärkt oder wir fangen an, Gott gegenüber bitter zu werden und diese Bitterkeit bleibt im Herzen und das Ganze ziehen wir so einige Zeit und irgendwann kann es wirklich zu einer ganz großen Bitterheit Gott gegenüber kommen, dass wir einfach sagen, wir möchten eigentlich mit diesem Gott überhaupt nichts mehr zu tun haben. Wenn er so einen Weg mit mir geht, wenn er solche Dinge in meinem Leben zulässt, dann will ich eigentlich an diesen Gott überhaupt nicht mehr glauben. Und ich denke, wir kennen einige Beispiele von vielen, die mal auf diesen schmalen Weg gegangen sind. Auf einmal kam irgendetwas ins Leben hinein und plötzlich hat man Gottes wunderbare Führung in Frage gestellt und irgendwann ist man von diesem Weg weg und hat mit Gott eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Ich möchte dieses Thema mal nennen, aus der Tiefe in die Höhe, Gottes wunderbarer Plan. Und dazu möchte ich mal eine Person aus dem Alten Testament genau mit euch anschauen, ab 1. Mose Kapitel 37. Und dieser Mensch ist einer der wenigen, der hat etwas ganz Besonderes, das haben nicht viele aus der Bibel. Und zwar ist dieser Mensch untadelig gewesen. Also zumindest können wir über diesen Menschen überhaupt nichts Schlechtes sagen. Und wir müssen auch ganz klar und deutlich zugeben, so etwas gibt es nicht oft. Wir denken an David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Was hat der alles an Blutschuld auf sein Konto sozusagen geladen? Wir kennen viele Jünger von Jesus. Eine, der war ganz toll, der hat Jesus dreimal verleugnet. Also da gab es schon einige in der Bibel, die hätten wir gar nicht als Gemeindemitglieder aufgenommen. Und den, über den wir heute sprechen, der ist zumindest, die Bibel berichtet nichts Schlechtes über ihn. Er ist untadelig und das ist Josef. Da lesen wir ab 1. Mose 37 und mein Ziel dieser Predigt ist, dass man nach der Predigt sagt, jetzt habe ich einiges in meinem Leben vielleicht verstanden. Jetzt kann ich das ein Stück weit zuordnen. Jetzt weiß ich, Gott ist immer noch an meiner Seite und Gott geht seinen Weg mit mir. Dieser Josef, sein Vater war Jakob, der Enkel Abrahams. Sie wohnten alle in Kanaan. Und Josef selber ist 17 Jahre jung gewesen. Und Vers 2 sagt, er war Hirte bei den Schafen seiner Brüder und er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Zilpas. Also das, was man bis jetzt von ihm sagen kann, er hatte keine eigene Herde, er hat keinen eigenen Hausstand gehabt und den Status, den er in der Familie hatte, er war nichts weiter als ein Knecht. Also diese Ausgangsposition, die er im Leben hatte, muss man sagen, war eigentlich nicht die beste. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, was wird mal aus diesem Menschen eigentlich? Also keine eigene Herde, keinen eigenen Hausstand, er war ein Knecht von seinen Brüdern und somit kann man sagen, er hatte nicht die beste Stellung innerhalb der Familie. Und jetzt kam noch eine Sache dazu und zwar eine Eigenschaft von ihm, die eigentlich überhaupt nicht gut ist, er petzte gerne. Und da heißt es weiter in dem Vers, und er brachte es vor ihrem Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Jetzt müssen wir uns vorstellen, er war der Jüngste, er war ein Knecht von seinen Brüdern. Und er hatte die wunderbare Eigenschaft, seine Brüder bei dem Vater zu verpetzen. Ich selber bin ja sehr ungewöhnlich für russlanddeutsche Verhältnisse. Ich bin ja Einzelkind, das gibt es ja eigentlich selten. Und ich stelle mir jetzt mal vor, wenn ich einen Bruder hätte, einen Jüngeren, und ich hätte irgendetwas zu Hause kaputt gemacht und er würde das verpetzen. Ich glaube, die Beziehung zwischen uns beiden, die wäre eigentlich überhaupt nicht gut. Und jetzt können wir uns vorstellen, wie die Brüder ihren anderen Bruder, ihren Josef gesehen haben. Also die waren eigentlich nicht gut mit ihm befreundet. Und jetzt kam noch eine Sache hinzu, da könnte man erstmal meinen, das könnte für Josef innerhalb der Familie ein leichter Aufstieg sein, aber leider muss man sagen, das war ein weiterer Abstieg für ihn. Und da möchte ich Vers 3 mal lesen. Israel, der Vater aber, hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und er machte ihm einen bunten Rock. Also wenn ein Vater heute seinem Sohn einen bunten Rock macht, ist ein Fall für die Seelsorge. Aber zur Zeit, als Josef gelebt hat, war das ein großes Zeichen dafür, dass der Vater gesagt hat, du wirst mein Nachfolger. Wenn eines Tages dieser Tag kommt, dass ich sterben werde, da werde ich dir die komplette Sippschaft überlassen und du wirst das Oberhaupt dieser Familie. Und da könnte man eigentlich sagen, das hätte so ein Aufstieg sein können innerhalb der Familie, aber leider war das nicht so. Nochmal zusammenfassen, er hatte keine eigene Herde, er hatte keinen eigenen Hausstand, er war ein Knecht von seinen Brüdern und jetzt auf einmal mussten die Brüder sehen, dass der Vater ihn bevorzugt. Was das in den Brüdern so auslesen könnte, ich denke, das wissen wir alle. Und jetzt kam noch eine Sache, da heißt es in Vers 4, als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Also dieser Bibelvers sagt jetzt nicht so einfach, dass sie ihn nicht mehr abkonnten oder dass sie ihn irgendwie gemieden haben, sondern dieser Bibelvers sagt, dass sie ihm Feind wurden. Jetzt kannst du dir sicherlich diese Stellung vorstellen, in der er gelebt hat. Wie war das Verhältnis zwischen den Brüdern? Die saßen irgendwie beim Mittagstisch, aber mit Josef hat man überhaupt nicht geredet. Wenn Feierabend war mit diesem Josef, wollte eigentlich überhaupt keiner was zu tun haben. Und man muss irgendwie sagen, er hatte eigentlich so zu dem, was die Bibel berichtet, so bis dahin eigentlich kein schönes Leben. Und wenn der irdische Vater einen bevorzugt, gibt es Probleme. Aber wenn der himmlische Vater einen beruft, dann kann es ziemlich turbulent werden im Leben. Ich weiß nicht, ob du so die Erfahrung hattest. Ich höre so manchmal Berichte von Menschen, die haben sich bekehrt. Das war eine absolut große Freude. Die Großeltern haben schon Jahre gebetet, die Eltern auch. Und dann kommt der Junge nach Hause von einer Evangelisation. Und dann durfte er erzählen, wie er den Ruf des Herrn gehört hat, wie er sich bekehrt hat. Und ein Riesenfest zu Hause. Alle freuen sich. Und dann gibt es aber auch andere Geschichten. Da gibt es manch eine Frau, die sitzt im Seelsorgeraum, hat sich bekehrt, fängt an zu weinen, weil sie nicht weiß, wie der Ehemann zu Hause reagiert, weil er überhaupt nicht gläubig ist, weil er aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt. Und wenn diese Frau jetzt sagt, dass sie Jesus folgt, dann kann es ganz, ganz große Probleme geben. Und ich glaube, wenn ich auch mal hier durch die Reihen gehen würde, vielleicht nicht alle, aber wenn ich einige fragen würde, wie war das eigentlich, als du dich bekehrt hast? War das richtig klasse? War alles super? Also hast du wirklich immer Gebetserhörung erfahren? Hast du nie wieder Probleme bekommen aufgrund deiner Nachfolge? Du hattest ja jetzt Jesus an deiner Seite, da kann ja überhaupt nichts schief gehen. Da kann manch einer vielleicht berichten, doch das wurde einiges schwerer in meinem Leben. Ich kann mich an meine Bekehrung erinnern. Ich war auf den Knien, ich habe Buße getan, ich bin hochgekommen und dann wusste ich eine Sache, das wird jetzt sehr schwer. keine Gemeinde bei uns in der Nähe. Meine ganzen Freunde waren in der Welt. Meine Eltern, der Freund von meiner Mutter, überhaupt nicht mit Gläubigen was zu tun. Und jetzt auf einmal musst du denen sagen, du folgst jetzt Jesus nach. Du wirst einen anderen Weg gehen. Das kann ganz, ganz schwer werden. Und das ist auch in meinem Leben ziemlich schwer geworden. Und dieser Gott offenbart sich jetzt Josef und hat etwas ganz Gewaltiges mit ihm vor. Wir haben gerade im Lied gesungen, Gott hat dich für sich selbst erschaffen. Und genau das ist das, was Gott mit diesem Josef auch gemacht hat. Gott hat Josef das Leben geschenkt, und zwar aus dem Grund, weil Gott mit diesem Josef einen Plan vorhatte. Und jetzt hat Gott Folgendes gemacht. Der hat diesem Josef ein Stück weit gezeigt, was demnächst in seinem Leben passieren wird. Und zwar hat er das durch einige Träume gemacht. Der erste Traum, den Josef hatte, er stand auf einem Feld in der Mitte und um ihn herum waren 11 Gaben. Und diese Gaben haben sich vor ihm verbeugt. Und Josef wusste natürlich ganz genau, was das bedeutet. Seine Brüder werden sich eines Tages vor ihm verbeugen. Und Josef war ja jemand, der hat ziemlich viel geredet, der musste gleich alles verpetzen. Und mit dieser wunderbaren Botschaft, mit dieser frohen Botschaft, ist er gleich zu seinen Brüdern gegangen. Und als er ihnen das erzählt hat, haben die gesagt, Mensch, Josef, das haben wir schon immer gewusst, dass du unser König werden willst. Wir haben dich mal aus Spaß so schlecht behandelt, aber eigentlich haben wir immer sehr viel Respekt vor dir gehabt. Das ist gut, dass das jetzt mal offiziell ist, ganz von oben angeordnet, dass du unser König wirst. So haben die Brüder natürlich nicht reagiert. Die Brüder waren erbost über das, was er gesagt hat. Und jetzt kommt die Reaktion, Vers 8. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und um seiner Worte willen. Der hat ja schon einen schlechten Standpunkt innerhalb der Familie gehabt. Jetzt sagt die Bibel, sie waren ihm Feind. Auf einmal offenbart sich Gott, dass er ein Stück weit mit ihm was vorhat. Mit dieser Offenbarung, mit diesem Wort Gottes, geht Josef zu seinen Brüdern, erzählt ihnen das weiter. Und was ist die Reaktion? Sie wurden ihm noch mehr Feind um des Wortes willen. Das ist interessant, oder? Auf einmal fängt Gott in deinem Leben an zu wirken. Er spricht dir eine Berufung zu. Er zeigt dir ein Stück weit, was er mit dir vorhat. Und was geschieht? Die Umgebung, in der du dich befindest, ist dir noch mehr feindlich gesinnt. Das ist die Reaktion, als Josef diese Offenbarung Gottes weitergegeben hat. Wie viel Motivation hätte er eigentlich gehabt, nochmals das Wort Gottes weiterzugeben? Ich glaube nicht, oder? Wir werden ja im November eine Evangelisation haben. Das heißt, wir werden Einladung verteilen, wir werden versuchen, Menschen einzuladen. Und jetzt kann es sein, wenn wir diese Einladung aussprechen, dass die Reaktion ein wenig komisch ist. Vielleicht sogar wirklich sehr schlecht. Man verteilt manchmal in der Straße Einladungen, man gibt irgendwie persönlich in der Nachbarschaft etwas weiter und auf einmal kommt eine ganz, ganz komische, bösartige Reaktion. Und dann kann es wirklich sein, dass bei einem vielleicht diese andere Reaktion kommt und die sagt, also wenn das die Reaktion der Einladung ist, die ich ausgesprochen habe, dann möchte ich das eigentlich überhaupt nicht mehr machen. Und so etwas kann passieren, wenn wir das Wort Gottes weitergeben. Und jetzt wird das total interessant. Gott offenbart diesem Josef nämlich noch etwas. Und zwar, dass eines Tages nicht nur seine Brüder sich vor ihm verneigen werden, sondern dass das auch seine Eltern tun. Und jetzt dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Die Geschichte ist aus dem Orient. Kein Vater verbeugt sich vor seinem Sohn. Überhaupt nicht. Und jetzt auf einmal geht dieser Josef mit dieser zweiten Botschaft weiter und sagt auch, dass eines Tages seine Eltern sich vor ihm verbeugen werden. Ich weiß nicht, wie hättest du reagiert? Deine Brüder wurden dir noch mehr Feind und jetzt kommt Gott und offenbart dir, auch deine Eltern werden sich eines Tages vor dir verbeugen. Was hätte Josef sagen können? Lieber Vater im Himmel, weißt du, ich habe den ersten Traum meinen Brüdern weitergegeben. Die Reaktion davon, sie hassten mich noch mehr. Wenn ich jetzt mit diesem zweiten Traum zu meinen Eltern gehe, denen das offenbare, dann kann es sein, dass ich ganz, ganz große Probleme bekomme. Weißt du was? Ich werde das nicht mehr tun. Das wäre eine normale menschliche Reaktion. Aber das ist mal der erste Punkt, den ich aus seinem Leben weitergeben möchte. Josef gibt trotz Widerstände das Wort Gottes weiter. Josef gibt trotz Widerstände das Wort Gottes weiter. Es gibt eine interessante Geschichte von einem Pastor, er lebte zur Zeit der Nazis. Er hat den Aufstieg der Nazis erlebt und er hat auch gesehen, in welche Richtung das geht. Und aufgrund seiner Treue zum Wort Gottes, aufgrund seiner Treue zu Jesus, wollte er sich daran nicht beteiligen und hat sich total entschieden dagegen gestellt. Und das Resultat von dem, er ist ins KZ gekommen. Jetzt hatte man ihn eingesperrt und im KZ gab es einen Gefängnispfarrer, der war war für die Seelsorge zuständig. Und er ging von Zelle zu Zelle, führte Seelsorgegespräche und er kam dann zu diesem Pastor. Und dann schaute er ihn an und fragte, sag mal Bruder, warum sitzt du eigentlich im Gefängnis? Und dann stand er auf von seinem Bett, schaute diesen Gefängnispfarrer an und sagte, sag mal Bruder, warum sitzt du eigentlich nicht im Gefängnis? Das waren zwei Menschen, die scheinbar an ein und denselben Gott geglaubt haben. Der eine lebte ohne Probleme unter den Nazis, musste viele Kompromisse eingehen und der andere hat sich entschieden dagegen gestellt und kam dazu ins KZ. Ich kann mich noch an meine erste Gemeinde erinnern, in der ich Mitglied geworden bin. Das war eine kleine FEG. Und dort gab es eine Schwester, die müsste schon so an die 50 gewesen sein und die hat in einem Altenheim gearbeitet. Und dieses Altenheim gehörte zu einer ganz großen Kirche in Deutschland. Und diese Frau hat sich bekehrt durch das Bibellesen und hat aufgrund dessen diese Kirche verlassen. Weil aber diese Kirche gleichzeitig der Träger vom Altenheim war, hat diese Frau ihren Job verloren. Mit über 50 Jahren. Ich weiß nicht, wie lange sie schon dort gearbeitet hat, aber da habe ich gedacht, Mensch, das ist schon ein großes Kreuz, was man trägt, dass du auf einmal aufgrund deiner Treue zu Jesus plötzlich deinen Arbeitsplatz verlierst. Ein anderer, den habe ich auch persönlich kennengelernt, er war ein Landwirt, er hat ein Land bearbeitet, er hat es gepachtet und dieses Land gehörte auch einer großen Kirche in Deutschland. Er war sozusagen ein Mieter von diesem Land und er hatte sich bekehrt und hat auch diese große Kirche verlassen. Was hat diese große Kirche gemacht? Die hat ihm das Land weggenommen. Interessant, oder? Mitten in Deutschland, du bekehrst dich, du stehst treu zu Jesus und was passiert? Dein Arbeitsplatz wird dir weggenommen und plötzlich wird dir auch dein Land weggenommen. Das ist sehr interessant, oder? Das sind Widerstände, die auf uns zukommen. Und ich bin überzeugt davon, je klarer wir heutzutage am Evangelium festhalten, desto größer werden die Widerstände kommen. Ich habe manches Mal nach manch einer Predigt gesagt, ich bin zu dem Techniker gegangen und habe gesagt, habt ihr die Predigt aufgenommen? Nee, haben wir nicht. Ah, okay, gut. Und ich weiß noch, bei einem habe ich gesagt, du, diese eine Stelle, schneid die mal raus. Ich weiß nicht, was passiert, wenn das die richtigen Leute hören. Nach einer Predigt in meiner eigenen Gemeinde kam eine Schwester zu mir und sagte, ja, Christian, das war gut, was du gesagt hast, aber das darfst du nicht sagen. Du weißt nicht, wer in den Reihen sitzt. Dann habe ich gedacht, wow, das Predigen ist schon gefährlich manches Mal. Also wenn ich da klar irgendwie eine Stelle da beleuchte und auf einmal kann es sein, dass man große Widerstände bekommt. Und das ist der erste Punkt, den ich von Josef rausnehmen möchte. Er gibt das Wort Gottes trotz Widerstände weiter. Und ein klares Bekenntnis zum Wort Gottes kann große Probleme mit sich bringen. Und das ist auch das, was dieser Josef erfahren hat. Und sein Problem sah folgendermaßen aus, Vers 18. Als ihn die Brüder nun von Ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Das muss man sich mal vorstellen. Da haben sie ihn erstmal ein wenig verspottet. Da haben sie ihn als einen Feind gesehen. Da wurden sie ihm noch feindlicher gesinnt. Und letzten Endes haben diese Brüder beschlossen, ihn zu töten. Wisst ihr, was das Wunderbare ist? Einer schenkt das Leben und einer nimmt das Leben. Einer sitzt im Regiment und das ist Gott. Und Gott entscheidet, wer wann, wo, auf welche Art und Weise stirbt. Und Gott hat mit diesem Josef einen absolut großen Plan vorgehabt und im Plan war es nicht geplant, dass Josef an diesem Tag stirbt. Und dann kam sein leiblicher Bruder von Josef, der hat das mitbekommen, was die Brüder vorhatten. Und zufällig kam eine Karawane aus einem fernen Land. Und zufällig fiel diesem Bruder ein, lasst uns diesen Josef nicht töten, sondern lasst ihn doch dort in diese Sklaverei verkaufen. Wunderbare Zufälle gibt es, oder? Ich habe gestern noch ein Zeugnis erzählt, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Und da habe ich gedacht, es gibt keine Zufälle bei Gott. Das gibt es nicht. Und dann auf einmal kommt diese Karawane und diese Brüder haben gesagt, nein, wir werden ihn nicht töten. Okay, wir werden ihn als einen Sklaven verkaufen. Und da muss man sagen, im Leben von diesem Josef ist ein minimaler Aufstieg zu sehen. Er wurde nicht getötet, aber er kam in die Sklaverei. Jetzt stell dir mal diese Situation vor. Absolut unangenehm, oder? Du wirst als Sklave verkauft, du hast alle Rechte an dein eigenes Leben abgegeben, andere herrschen über dich, die können mit dir machen, was sie wollen und du hast überhaupt keinen Einfluss, das auf irgendeine Art und Weise zu ändern. Aber es gibt einen ganz, ganz großen Lichtblick im Leben von Josef, einen absolut gewaltigen und das steht eigentlich über sein gesamtes Leben. Und ich lese mal vor, Kapitel 39, Vers 2, da heißt es, Und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Der war mitten in der Sklaverei, in einer absolut schweren Situation. Und auf einmal kommt dieser gewaltige Vers, aber der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und ich bin 100% überzeugt, dass dieser Josef ein erfüllteres und glücklicheres Leben hatte, dort in der Sklaverei, als manch einer in Freiheit. Warum? Er hatte Gott an seiner Seite. Er hatte Gott an seiner Seite. Und Gott ist von unserer Situation nicht abhängig. Es ist egal, ich sage es vorsichtig, es ist egal, ob wir krank sind, ob wir gesund sind, ob wir einen tollen Arbeitsplatz haben, einen schlechten. Wenn Gott an unserer Seite ist, dann können wir ein absolut gesegnetes Leben haben. Ich sage es vorsichtig, wir kennen Situationen, da empfindet man das überhaupt nicht so. Ich habe eine Person kennengelernt, der hatte eine chronische Krankheit und Gott hat es bewusst in seinem Leben zugelassen und er sagte aus voller Überzeugung, ich weiß, er hat es aus voller Überzeugung gesagt. Ich habe lieber diese Krankheit und habe endlich wieder Frieden mit Gott, als dass ich ein laues, träges Leben führe in voller Gesundheit und eigentlich keinen Frieden mit Gott habe. Gott hat einiges in seinem Leben zugelassen und Gott hat diese Krankheit zugelassen und es diente letzten Endes dadurch, es diente dahin, dass er wieder zurück zu Gott kommen konnte. Dann hat er diese Krankheit gehabt und dann sagt er voller Überzeugung, ich habe lieber diese chronische Krankheit und Frieden mit Gott, als dass ich in Lauheit und Trägheit lebe, gesund bin und nicht weiß, ob Gott mich richten wird. Und das war eine klare Aussage. Und dieser Josef befand sich nun total im Segensbereich Gottes. Aber obwohl wir uns im Segensbereich Gottes befinden, gibt es eine Sache, die manchmal nicht lange auf sich warten lässt. Und das ist die Versuchung und das ist die Sünde. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. Ich habe mich im Jahre 2001 bekehrt, also über 20 Jahren. Ich habe es noch nie erlebt, dass die Sünde zu mir gekommen ist und hat gesagt, Christian, hier ist ein gelber Schein, ich bin eine Woche krank, ich kann nichts machen die Woche. Habe ich noch nie erlebt. Irgendetwas war immer. Manches Großes, manches Kleines, aber irgendetwas war ständig da. Und das ist auch das, was dieser Josef erlebt. Obwohl wir im Segensbereich Gottes sind, heißt das nicht, dass die Sünde uns in Ruhe lässt. Und hier war das in dem Fall die Frau von seinem Sklaventreiber. Ich möchte vorlesen, Kapitel 39, Vers 7. Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir. Also dieser Josef bekam von dieser Frau ein absolut unmoralisches Angebot. Wie hätte er sich denn jetzt verhalten können? Schaut mal, sein Leben war doch total schlecht bis jetzt, oder? Der hat doch nur Pech gehabt. Der war ein Sklave, er hatte keinen eigenen Hausstand, die Brüder haben ihn gehasst, er ist in die Sklaverei gekommen. Eigentlich hat er ein total verfluchtes, nach außen betrachtetes Leben geführt. Der hat nie wirklich Glück gehabt in seinem Leben. Es gab in seinem Leben nie wirklich einen ganz, ganz großen Lichtblick. Und jetzt auf einmal in dieser schweren Situation als Sklave kommt die Frau von diesem Sklaventreiber und macht diesem Josef ein unmoralisches Angebot. Jetzt hätte Josef doch Folgendes sagen können. Weißt du, mein Leben ist bis jetzt ziemlich schlecht verlaufen. Ich habe eigentlich immer nur Pech gehabt. Aber jetzt gibt es einen ganz kleinen Lichtblick. Da gibt es jetzt eine ganz kleine Sache, die kann ich vielleicht mitnehmen. Und außerdem, ich bin ja nicht zu dieser Frau hingegangen, die Frau kam ja zu mir. Das ist ja von ihr ausgegangen. So in der Art und Weise hätte Josef beispielsweise reagieren können. Denken wir an David, den Mann nach dem Herzen Gottes. So wird er in der Apostelgeschichte bekannt, von Gott persönlich. Wie tief ist er in dieser einen Sache gefallen? Und jetzt ist da dieser junge Josef, keine eigene Familie, nie eine Freundin gehabt, immer Pech gehabt im Leben. Und jetzt kommt da diese Frau. Ich wette, sie war sehr anziehend. Ich bin sehr überzeugt davon. Und jetzt kommt diese Frau und macht diesem Josef ein unmoralisches Angebot. Jetzt hätte Josef Folgendes machen können. Weißt du was? Wir setzen uns mal an den Tisch, du machst einen Kaffee und wir besprechen das Ganze jetzt erstmal. Was für Vor- und Nachteile gibt es eigentlich? Wie ist denn das eigentlich mit deinem Gott? Ist das okay, wenn man das macht? Also bei meinem Gott eigentlich nicht. Was ist, wenn dein Mann das eigentlich erfährt? Wird das eine einmalige Sache oder sollen wir jetzt eine Affäre führen? Wie stellst du dir das Verhältnis eigentlich vor, wenn wir das jetzt miteinander machen? Der hätte erstmal mit der Versuchung diskutieren können und das ist das, was wir als Christen sehr oft machen. Wir setzen uns erstmal hin, wir fangen erstmal an mit der Sünde zu diskutieren und auf einmal merken wir, ach weißt du, so schlimm ist das eigentlich gar nicht. So ein großer Schaden kann daraus eigentlich letzten Endes gar nicht entstehen. Aber dieses Verhalten, was Josef hier macht, ist genau das Verhalten, was wir als Christen mit der Sünde haben sollten. Und da heißt es in Vers 8, 8, er weigerte sich aber. Und ich habe mal nachgeschaut, dieses Wort bedeutet ein Ausdruck eines entschlossenen Nichtwollens. Der hat überhaupt nicht diskutiert, der ist der Versuchung noch nicht mal ein Stück näher gekommen, sondern das, was Josef gemacht hat, er weigerte sich aber, er ist davongelaufen. Und wenn wir mal in die Bibel hineinschauen, da heißt es ja, widersteht der Sünde, so flieht sie von euch, oder? Das heißt also, eine Versuchung kam zu Josef, er hat Nein gesagt und jetzt war das Thema absolut erledigt. Jetzt ist er aus dieser Versuchung siegreich herausgegangen und jetzt ist das Ganze auch nie wieder passiert. Leider nicht. Ich möchte vorlesen Vers 10. Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich. Das war nicht ein einmaliges Angebot, was der bekommen hat. Die kam am Montagmorgen nochmal nach der Arbeitsbesprechung zu ihm. Dann kam sie am Montagnachmittag nochmal zu ihm. Am Montagabend, bevor er schlafen gegangen ist, lief sie an seinem Fenster entlang. Dienstagvormittag genau dasselbe. Sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich. Das Parfüm wurde stärker, der Ausschnitt wurde tiefer, das Kleid wurde enger und alle Möglichkeiten der Verführung hat sie an diesem Josef angewandt. Und sie wollte diesen Josef zu Fall bringen. Ich möchte mal etwas vorlesen, was Jesus Christus gesagt hat. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich einmal im Monat. Okay, einige kommen regelmäßig zur Bibelstunde, das ist gut. Ja genau, das hat Jesus nicht gesagt. Was hat Jesus gesagt? Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme das Kreuz auf sich täglich. Warum? Weil täglich die Sünde an der Tür klingelt und rein möchte. Und täglich bedrängte diese Frau Josef mit so einem Angebot. Und täglich sagte dieser Josef Nein. Und das ist absolut gut, was er gemacht hat. Das ist mal der zweite Punkt, den ich in seinem Leben rausnehmen möchte. Josef blieb treu und widerstand der Sünde täglich. Bei einer Frau eines bekannten Evangelisten, da stand ein guter Spruch auf dem Grabstein und dort hieß es Ende der Baustelle. Also bis dahin wusste die Frau, das ist der Kampf des Glaubens, den muss ich machen. Und erst Ende meines Kampfes, erst der Punkt, der gesetzt wird, ist der Grabstein. Und bis dahin gilt mir der gute Kampf des Glaubens. Ein Professor sagte mal, er wurde gefragt, es war glaube ich auch irgendwie eine christliche Veranstaltung. Und dieser Professor war über 80 Jahre. Und dann fragte ein Jüngerer ihn, Herr Professor, wann hören denn die Versuchungen mit der Sexualität auf? In welchem Alter hört das auf? Dann sagte der Professor, ich weiß nicht, irgendwas nach 80. Also er hatte auch noch Versuchungen in dieser Sache. Und dieser Josef auf einmal, er widerstand der Sünde täglich und er blieb treu. Wisst ihr, wie ich mich jetzt verhalten hätte an Josefs Stelle? Ich hätte erstmal mein Leben vor Gott ausgebreitet. Ich hätte Gott erstmal gezeigt, was für dunkle Flecken ich in meinem Leben alles habe. Ich hätte ihm erstmal gezeigt, wie schlecht es mir geht. Ich hätte ihm erstmal gezeigt, schau mal, ich bin immer ein Knecht meiner Brüder gewesen. Die mochten mich nicht. Letzten Endes wollten sie mich töten. Und dann bin ich in die Sklaverei gekommen. Und dann kam diese Frau, ich widerstand ihr täglich. Schau mal Gott, ich bin so treu. Ohne mich könntest du dein Reich gar nicht bauen, mit so einem tollen Mitarbeiter wie mir. Schau doch mal mein Leben an. Ich bin kein einziges Mal in Sünde gefallen. Täglich war ich treu zu dir. Ich widerstand dieser Sünde. Jetzt aber musst du den Himmel öffnen und gewaltigen Segen herabschütten. Kennst du diesen Gedanken? Da kommen Anfechtungen, du sagst nein, es geht immer tiefer und jetzt sagst du zu Gott, jetzt ist aber Schluss. Jetzt muss es einen ganz, ganz großen Ausblick nach oben geben und jetzt muss mal das Ganze aufhören und jetzt erwarte ich ganz großen, gewaltigen Segen. Das ist doch absolut menschlich. Und jetzt passiert auch tatsächlich etwas im Leben von Josef, aber nicht so, wie er das gedacht hat. Die Frau beschuldigt ihn der Vergewaltigung. Und was passiert? Er kommt unschuldig ins Gefängnis. Das war das Resultat davon, dass er der Sünde täglich widerstand. Kein Segen, nein, kein Herabschütten eines Segens, kein Aufstieg in seinem Leben zu erkennen, sondern bis jetzt über sein Leben kann man sagen, je treuer, desto schlimmer. Und dieser Josef kommt unschuldig ins Gefängnis. Jetzt stell dir mal diese Situation vor, da kommen die ganzen neuen Häftlinge an, in so einem Saal wie hier und jeder muss sich mal vorstellen, wie er heißt, weshalb er sitzt, wie lange und dann fangen die bei dem einen an und der sagt, ja, ich bin so und so, ich habe einen Raubüberfall gemacht, die haben mir 10 Jahre gegeben, ja, ich bin so und so, ich habe ziemlich viel gesoffen und ich habe im Suff habe ich einen Menschen totgeschlagen, ich krieg 20 Jahre, der nächste sagt, ich bin ein ganz großer Betrüger, ich habe die halbe Stadt betrogen, mir haben sie 5 Jahre gegeben. Und dann kommen die zu Josef und dieser Josef sagt, ich war meinem Gott treu und wie lange ich sitze, weiß ich gar nicht. Und dann gucken die ihn alle an und denken sich, was? Wir sitzen hier mit Recht. Wir sind Verbrecher. Wir sind Mörder. Wir sind Totschläger. Wir sind Vergewaltiger. Wir sind Betrüger. Wir haben das Gefängnis verdient. Aber du scheinst ein gottesfürchtiger, frommer Mensch zu sein. Und jetzt sitzt du aufgrund deiner Treue im Gefängnis. Spätestens hier hätte Josef doch sagen müssen, weißt du, irgendwas mit dem Gott, an den ich glaube, stimmt nicht. Dieser Gott hat irgendetwas falsch gemacht in meinem Leben. Wahrscheinlich, also er guckt überhaupt nicht mehr auf mich. Er hat mich wahrscheinlich schon vergessen. Der hat mir damals irgendetwas offenbart, aber dann hat er andere Sachen zu tun und er schaut überhaupt nicht mehr auf mein Leben. Weil mein Leben ist ein totales Durcheinander. Wenn ich mal zurückschaue, es ist alles kaputt. Mein ganzes Leben ist eigentlich ein Scherbenhaufen. Ich habe keine klare Linie in meinem Leben. Die einzige klare Linie, die ich in meinem Leben habe, das ist der Abwärtstrend. Und jetzt sitze ich hier im Gefängnis. Das ist das, was das menschliche Auge sieht. Ein Mensch in einem total kaputten Leben. Und weißt du, was Gott sieht? Ein Mensch, mit dem er seinen Weg geht. Und er ist genau an den Platz, den Gott für diesen Menschen bestimmt hat. Und Gott hat diesen Josef in diesem tiefen Tal, hat er nicht vergessen. Und da heißt es, Kapitel 39, Vers 21, aber der Herr war mit ihm und neigte die Herzen zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis, sodass er ihm alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab und alles, was dort geschah, durch ihn geschehen musste. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Stell dir mal die Situation vor, da ist der kleine Josef und da ist einer 1,90 groß, 130 Kilo, tätowiert, ganz brutaler Mensch. Und Josef geht zu ihm hin und sagt, du musst heute den Hof fegen. Und er darf keine Widerworte geben. Warum? Weil Gott es so wollte. Dann sitzt da hinten eine Truppe von Leuten, ganz brutale Menschen, mit denen darfst du nicht überhaupt nicht anlegen. Und Josef geht zu ihnen hin und sagt, ihr macht heute den Nachtisch. Und die müssen das machen, weil Gott es wollte, ganz einfach. Und das ist das Wunderbare, genau wie in der Sklaverei. Gott war an seiner Seite und hat diesen Josef nicht vergessen. Und auch hier bin ich überzeugt, diesem Josef im Gefängnis ging es besser als manch einem außerhalb der Gefängniszellen. Warum? Aber der Herr war mit ihm. Und das ist ein ganz, ganz großer Trost für uns Kinder Gottes. Egal in welcher Situation wir uns befinden, wenn wir das über unser Leben sagen können, aber der Herr war mit uns, dann ist das ein ganz, ganz großer, gewaltiger Trost. Und dieser Josef lernt in Kapitel 40 zwei Menschen kennen und die haben auch einige Träume und Josef legt ihnen diese Träume aus. Und der erste Traum, das ist von einem Bäcker, er hat auch einen Traum und Josef muss ihm sagen, dass er sterben wird. Es war nicht die beste Nachricht, aber der zweite, das war der Mundschenk, der hatte auch einen Traum und Josef konnte ihm zeigen, dass er freikommt. Und dann sagte Josef etwas ganz Wichtiges zu diesem Menschen. Denk an mich, wenn du rauskommst. Ja, mache ich, kein Problem. Denk an mich, wenn du rauskommst. Und jetzt ist die Frage, hat er das gemacht bis zu einem bestimmten Punkt? Nein, hat er nicht. Josef saß alleine in der Gefängniszelle und niemand hat an ihn gedacht. Und jetzt ist mal der dritte Punkt, den ich aus seinem Leben rausnehmen möchte. Er hadert trotz schwieriger Umstände nicht mit Gott. Kein einziges Mal in der gesamten Geschichte von Josef liest du, dass er sich auf irgendeine Art und Weise bei Gott beschwert hat. Es mag sein, dass er das gemacht hat, das wäre ganz menschlich. Aber die Bibel berichtet nichts davon. Er hadert trotz schwieriger Umstände nicht mit Gott. Und jetzt sitzt dieser Josef im Gefängnis, er weiß nicht wie lange, er sitzt sich diesem Alltag ausgesetzt, er macht seine Arbeit. Und was er nicht weiß, dass Gott außerhalb der Gefängnismauern seine Freilassung vorbereitet. Das konnte er nicht sehen in dieser Situation. Und auf einmal hat der mächtigste Mensch der damaligen Zeit einen Traum und diesem Mundschenk fiel ein, weißt du, wir haben einen Hebräer im Gefängnis kennengelernt, einen Israeliten, und der konnte Träume auslegen. Und dann geschieht etwas, da hat Josef nicht mehr dran gedacht, aber er hat es sich immer gewünscht. An einem Tag gehen die Gefängniszellen auf und der mächtigste Mann der Welt schickt eine Kutsche und dieser Josef darf dort einsteigen und er fährt zum Hof vom mächtigsten Menschen der damaligen Zeit, von Gott persönlich angeordnet. Und das ist absolut gewaltig. Plötzlich im Gefängnis, wo er nicht weiß, wird sich was ändern, wird es so weitergehen, auf einmal gehen die Gefängnistore auf und dieser Josef befindet sich in einer völlig anderen Situation. Und dann offenbart er diesem Pharao den mächtigsten Mensch der damaligen Zeit, offenbart er diesen Traum und da sagt dieser Mann etwas ganz, ganz Wichtiges. Du sollst über mein Haus sein und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Wo saß er vorher? Unschuldig im Gefängnis, oder? Wo sitzt er jetzt? Auf dem zweithöchsten Thron Ägyptens. Das war der Plan Gottes. Das war die Führung Gottes. Und jetzt auf einmal, rückblickend, konnte Josef alles verstehen. Dieses Puzzle hat sich plötzlich zusammengefügt. Der hat erkannt, warum haben mich meine Brüder gehasst? Warum bin ich unschuldig in die Sklaverei gekommen? Warum musste ich unschuldig ins Gefängnis kommen? Und auf einmal sieht er das vom zweithöchsten Thron Ägypten und er konnte den Plan Gottes verstehen. Wisst ihr, was ich manchmal mache? Ich komme morgen ins Büro. Ich habe sogar ein eigenes Büro. Ich habe nie dafür gebetet. Hätte ich mich gar nicht getraut. Ich komme morgens ins Büro. Das ist manchmal um 5. Ich war schon mal 4:45 da. Meine Kinder haben nicht die Geistesgabe des Schlafens. Dann werde ich schon früh wach. Und dann sitze ich da im Büro. Es ist alles ruhig. Es ist alles still. Alle schlafen. Ich hole mir einen Kaffee aus dem Vollautomat. Das ist der einzige, der Lärm macht morgens. Setze ich mich auf die Couch. Und dann denke ich die 10, 15 Jahre zurück. Dann sehe ich mich in dieser komischen Arbeitslosigkeit, dann sehe ich mich in diesen 3 Schichten am Fließband, dann sehe ich mich mit den schlimmsten Arbeitskollegen, die es überhaupt gibt und dann sehe ich mich in der Wüstenwanderung, die ich damals erlebt habe und von wo aus sehe ich das? Nicht vom zweithöchsten Thron Ägyptens, aber von einer Couch aus einem Büro, wo ich als Evangelist arbeite. Und auf einmal fügt sich dieses ganze Puzzle zusammen. Und auf einmal konnte ich diese schweren Zeiten verstehen. Und dann wusste ich, all diese schweren Zeiten hat Gott gebraucht, um mich genau an diesen Platz zu bringen. Aber das war im Plan Gottes drinne. Stell dir mal vor, wir hätten Josef in der Sklaverei getroffen. Josef, glaubst du, dass man tausende Jahre später von dir predigen wird? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin ein Sklave und ich werde hier sterben. Stell dir vor, wir hätten ihn im Gefängnis getroffen. Josef, glaubst du, dass deine Geschichte einmal in einem der berühmtesten Bücher, nicht in einem, sondern in dem berühmtesten und wichtigsten Buch der Welt aufgezeichnet sein wird? Nein, glaube ich nicht. Ich sitze hier im Gefängnis und ich werde hier verrotten. Das hat er damals nicht erblicken können. Und auf einmal kommt er dorthin und dieses ganze Puzzle fügt sich zusammen. Der hat das verstanden. Und jetzt kommen seine Brüder. Oh, ich hätte Spaß mit denen. Jetzt kommen diese Brüder und jetzt sagt er etwas ganz, ganz Wichtiges. Jetzt löst sich das alles auf. Kapitel 45, Verse 5 und Vers 8. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Vers 8. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägypten. Jetzt hat das verstanden. Und dieses Puzzle hat alles einen Sinn gemacht. Es hat ein gesamtes Bild ergeben. Und das ist bei uns im Leben genauso. Da gibt es schwere Situationen, du kannst das nicht einschätzen, du fängst an, mit Gott zu hadern, du verstehst das nicht. Und Gott sagt, weißt du, in 3 Wochen sieht es ganz anders aus, dann wirst du es verstehen. Vielleicht sagt er auch, in 3 Jahren sieht es ganz anders aus, dann verstehst du das. Und dann kann man zurückschauen von einem ganz bestimmten Punkt, wo man es verstanden hat und kann einfach nur sagen, genauso musste das sein. Warum lässt du so etwas zu? Und dann sagt der Vater, weil ich einen großen Plan mit dir vorhab. Aber das sind Dinge, die sind in dem Plan enthalten. Das kannst du jetzt nicht verstehen. Aber ich gehe den besten Weg, ich habe den besten Plan, aber ich gebrauche manchmal tiefe Täler, um dich an den Platz zu führen, den ich für dich bestimmt habe. Das war ziemlich interessant. Ich bin auf den Tag genau nach meiner Bekehrung 10 Jahre später zum Missionswerk gekommen. 20.06.2001 habe ich mich bekehrt. Am 20.06.2011 bin ich zum Missionswerk gekommen. Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin reingegangen, ich habe die Mitarbeiter an der Rezeption gesehen und ich habe mir gedacht, ja, ich mache hier meine 3 Wochen Praktikum. Dass Gott einen ganz anderen Plan mit mir vorhatte, konnte ich bis dahin noch nicht wissen. Aber in dieser Zeit, als ich mein Praktikum gemacht habe, hat er auch eine ganz schwere Sache zugelassen, damit ich an den Platz komme, den er für mich bestimmt hat. Und wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre ich nicht dort, wo ich jetzt bin. Und rückblickend kann ich sagen, er ist eigentlich den besten Weg mit mir gegangen. Das war der vollkommene Plan. Und dieses ganze Puzzle hat sich zusammengefügt. Und es hat ein gesamtes Bild ergeben. Aber wenn wir in diesem Tal uns befinden, was müssen wir tun?
Dann müssen wir einfach das Wort Gottes weitergeben. Dann müssen wir einfach der Sünde täglich widerstehen. Und dann müssen wir nicht mit Gott hadern, weil er der himmlische Vater ist und sein Weg ist vollkommen. Dann heißt es für uns einfach ausharren, im Glauben vorangehen und dem himmlischen Vater vertrauen. Und eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Wenn du dich bekehrt hast, dann wurdest du mit dem höchsten Preis erkauft, den es gibt. Das ist das Blut Jesu. Dann hast du den höchsten Wert in den Augen Gottes. Und dann wird er genau auf dein Leben schauen. Der wird genau jeden Schritt von dir beachten. Und sein Weg, den er mit dir geht, ist ein vollkommener, perfekter Weg. Das darfst du niemals vergessen. Auch wenn du dich in einer Situation befindest, wo du es nicht verstehst. Sein Weg ist der beste. Ich möchte kurz zusammenfassen. Josef gab das Wort Gottes trotz Widerstände weiter. Josef widerstand der Sünde täglich und Josef haderte nicht trotz schwieriger Umstände. Und das ist kein Märchenbuch, das ist wirklich passiert. Und diesen Josef werden wir im Himmel treffen. Und es kann sein, dass dieser Josef mit uns reden wird. Und dann können wir diesen Josef mal fragen, sag mal Josef, wie war die Zeit im Gefängnis? Wie war die Zeit in der Sklaverei? Und dann kann er sagen, ja, es war komisch, aber ich wusste, Gott ist da. Aber ich wusste nicht, wie es weitergeht. Aber rückblickend kann ich das alles verstehen. Und das wird in unserem Leben genauso sein. Es lohnt sich, ein Leben mit Christus zu führen. Es lohnt sich, diesem Vater zu vertrauen. Es lohnt sich, als ein Schaf, was manchmal widerspenstig ist, dennoch immer wieder zurück auf den Weg zu gehen und diesen guten Hirten zu folgen. Es lohnt sich. Und eines Tages werden wir in der Ewigkeit sein und dann werden wir manchmal vielleicht einen Rückblick haben. Ich weiß nicht, ob Gott uns das schenkt, aber da wird es manch einen Rückblick geben und dann wird man vielleicht sagen, Mensch, wie dumm bin ich eigentlich gewesen? Der hat doch alles in der Hand gehabt. Mensch, warum bin ich nach links gegangen? Er hat doch gesagt, ich soll rechts gehen. Da hat er ein Stoppschild aufgestellt. Warum bin ich eigentlich rübergefahren? Ich hätte mir einige sparen können. Das sind Gottes wunderbare Pläne. Und das ist der, dem wir vertrauen. Und das ist das, was ich uns wünsche. Und ich wünsche uns ganz besonders für November, dass wir noch viele mit auf diesen Weg ziehen. Und bis dahin heißt es, treu zu bleiben. Bis dahin heißt es, Zeit im Gebet für Menschen zu verbringen. Bis dahin heißt es, die eigene Beziehung zum Herrn überprüfen und Dinge, die dem Herrn nicht gefallen, mit Freuden von sich zu schmeißen. Es lohnt sich, in Frieden mit Jesus zu leben. Ich hoffe, dass für einen jeden etwas dabei gewesen ist. Und das ist immer so mein tiefer Wunsch, dass Menschen nach der Predigt den Blick neu auf Christus richten. Dass sie wirklich schauen und sagen, ja, du hast doch den besten Weg. Du hast Gedanken des Friedens. Tut mir leid, dass ich manchmal so dumm war, eigene Wege gegangen bin. Ich möchte wieder zurück auf diesen schmalen Weg. Ich möchte einfach wieder nur Frieden mit dir haben. Ich kann mich an einen Tag erinnern und dann bin ich fertig. Das war der 14.07.2011. Das war der Tag, wo Gott nochmal richtig in mein Leben eingegriffen hat. Und da habe ich einen Satz gesagt. Und dieser lautet, ich will nur noch zurück zu dir. Und Gott hat diesen einen Satz erhört. Und dieses Zurück zu Jesus hat sich absolut gewaltig gelohnt. Das ist das, was ich euch wünsche. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Jesus Christus, wir danken dir für dein teures Wort, was du uns hinterlassen hast. Und wir danken dir auch für alle Geschichten, die darin geschrieben sind. Du hast uns das geschrieben als Beispiel, als Warnung, als Ermutigung, Herr. Und wir danken dir für so eine Geschichte wie Josef. Du kennst alle, die jetzt hier vor mir stehen, kennst ihre Nöte, ihre Probleme. Du siehst die tiefen Täler, in denen sie sich befinden. Herr, ich möchte beten, dass du eingreifst, Herr. Ich möchte beten, dass du das Schild des Glaubens stärkst. Ich möchte beten, dass du ihn deutlich offenbarst, dass du den besten Weg mit ihm gehst. Und ich möchte einfach beten, dass wir treu bleiben, im Glauben ausharren und voller Vertrauen auf dich schauen mit dem Wissen, du hast alle Wege in deiner Hand und du hast jede Situation im Griff. Ich danke dir ganz besonders für den Weg, den du mit mir gegangen bist. Und ich möchte beten, besonders für die Tage im November, dass viele sich auf diesen Weg ziehen lassen, dass viele dich als ihren guten Hirten, als Herrn und Heiland annehmen dürfen und dass die Gemeinde sich auch vorbereitet, Herr, dass man Dinge ablegt, die dir nicht gefallen, dass man wirklich Zeiten im Gebet für Menschen verbringt und dass du diese Menschen in den Tagen der Evangelisation retten möchtest. Lob und Dank sei dir, Jesus. Amen.